heute mit Jo Halbig, Musiker in der Band Killerpilze und Gründer von Superlife Promo.
Es ist halt so, jeder will auch immer alle Fans. Da fehlt die Positionierung. Everybody's Darling is everybody's Depp.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich darüber, heute mit Jo Halbig zusammenzusitzen. Jo ist Sänger und Bassist der Band Killerpilze, die schon als Teenager einen Major-Label-Plattendeal hatten und der nach zwei Alben aber plötzlich gekündigt wurde. Daraufhin gründete die Band ihr eigenes Label und veröffentlicht seitdem die Musik einfach selbst. Im Dezember 2019 ist nach dem Album Nichts ist für immer, einer Abschiedstour und 17 Jahren Bandgeschichte Schluss, zumindest vorerst und als Pause auf unbestimmte Zeit, wie die Band das jetzt noch so offen formuliert. Und dann hat der Jo bestimmt auch noch mehr Zeit für seine PR-Agentur Superlife Promo, Events wie dem Donauside Festival, das er initiiert hat, oder aber auch seinem Job als Speaker oder Coach oder was er sonst noch alles immer so macht. Vielen Dank, dass du Zeit für mich hast, Jo.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir heute noch so alles von dir erfahren werden. Es ist ja wirklich eine Menge. Lass uns mal direkt ins Jahr 2019 einsteigen. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel über die Killerpilze reden, deiner Band. Da gibt es ganz viele andere Quellen, worüber man sich dann noch informieren kann. Aber nur mal auch kurz so zur Einordnung. Ich habe das ja schon im Vorgespräch, im Intro gesagt. 2019, für die Leute, die Killerpilze jetzt noch gar nicht einordnen können, das war ja schon eigentlich eine dicke Nummer. Ihr wart zweimal auf dem Cover der Bravo sogar mit Mittelfinger. Ja. Genau. Und die Situation war Universal, das war die Plattenfirma, kündigt den Major-Deal, weil das zweite Album nicht mehr so gut verkauft hat. Und ihr entschließt auf der Rückfahrt aus Berlin dazu, eine eigene Plattenfirma zu gründen, um eure Musik selber rauszubringen. Und seid voll ins kalte Wasser gesprungen.
Genau, das ist jetzt ungefähr genau 10 Jahre her tatsächlich. 2009 haben wir unser eigenes Label gegründet. Diese Rückfahrt, diese ominöse aus Berlin, die auch so passiert ist, war 2008. Ja, und somit veröffentlichen wir seit 10 Jahren quasi auf eigenem Label in Verbund mit Südpol Music aus München unsere Musik und sind da ganz gut gefahren mit.
Was war denn schwieriger, die geschäftlichen Dinge ans Laufen zu bekommen oder, naja, ich sag mal, das Image der gedroppten Band wieder auf so einen Status zu kriegen?
War beides sehr, sehr schwierig. Mhm. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das Geschäftliche war leicht zu handeln. Mhm. Also wir hatten das Glück, damals ein Umfeld vorzufinden hier in München durch Südpol Music damals auch, die uns A, ein bisschen aufgefangen haben und B, uns auch ein bisschen an der Hand genommen haben. Ja. Man muss sich vorstellen, ich war damals 20, mein Bruder war 17. Und es ist natürlich dann, wenn man von einer Major-Label-Vergangenheit kommt, wo ganz viele Leute für einen arbeiten, eine große Umstellung, alles in die eigene Hand zu nehmen. Also Stichwort Video, Aufzeichnungen, Marketingplanung, Releaseplan, also all das, was halt dazugehört bei einem Label, auf einmal selbst zu machen. Und ja, da haben wir dann relativ früh angefangen, Excel-Tabellen zu wälzen und, und Budgets zu verwalten und auch einzutreiben und so weiter. Aber schwieriger war auf jeden Fall der Weg, das Image der Teenie-Band umzukehren. Mhm. Das war ein sehr, sehr, sehr langer Weg und vielleicht komischer Zufall oder schwierig zu glauben, aber jetzt, 10 Jahre nach diesem Label-Deal, habe ich seit diesem eigenen Label, habe ich tatsächlich wirklich das Gefühl, wir sind vollumfänglich angekommen. Mhm. Sowohl in der deutschen Musikszene als das, was wir sein wollen, als auch in Sachen Kredibilität, wie auch immer. Mhm. Es hat lange gedauert,
Okay. Und was war so aus geschäftlicher Hinsicht das größte Problem im ersten Jahr? Wie wart ihr zum Beispiel aufgestellt vertriebsmäßig?
Das ist jetzt schon eine Weile her. Also ich kann mich erinnern, dass wir sämtliche, damals wurden ja tatsächlich noch mehr CDs verkauft als heute. Ja. Und wir, also ein großes Problem war, wir kamen aus der Major-Label-Vergangenheit. Unser zweites Major-Album hat nur noch in Anführungszeichen 50.000 Einheiten verkauft. Und dann sind wir auf eigenes Label übergewechselt und haben natürlich auch erstmal relativ sportlich kalkuliert. Also so, ich glaube, die erste CD auf eigenem Label haben wir irgendwie Erstpressung 10 oder 15.000 CDs gemacht. Dass das aber in all diesen Jahren rapide nach unten ging und natürlich auch mit dem Abflauen dieser Teenie-Welle auch uns betroffen hat, war uns da noch nicht ganz klar. Also klar, solche Entscheidungen, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen zu optimistisch reingestartet ist, dass man viel Geld für so Zeug wie Großraumplakatierungen damals ausgegeben hat. Also ich glaube, was so Kosten angeht, waren wir schon auch immer vorne dabei. Wobei rückwirkend.
Beim Ausgeben, oder?
Beim Ausgeben.
Ja,
schön, ja. Ich würde sagen, rückwirkend natürlich, aber auch alles Investitionen in die Zukunft. Weil wenn wir das damals vieles so nicht gehandhabt hätten, dann wüsste ich nicht, ob wir danach überhaupt noch Alben hätten rausbringen können.
Jetzt hast du meine Frage nur so halb beantwortet. Wie war das mit dem Vertrieb? Das war mir jetzt nicht so klar.
Vertrieb?
Also war es einfach? Also man steht ja dann davor, ich denke, es ist ja gar nicht so, in Anführungsstrichen, nicht so schwierig, so ein Geschäft irgendwie zu machen, eine Platte aufzunehmen und zum Presswerk zu gehen. Aber wie, also es muss ja irgendwie dann verkauft werden. Und wie du schon sagst, damals wurden mehr CDs verkauft. Also wie habt ihr das gelöst?
Also wir hatten da, wie gesagt, das Glück, dass Patrick von Südpol Music uns da auch an der Hand genommen hat. Er hat uns damals seinen Labelcode auch zur Verfügung gestellt. Und natürlich haben wir da auch auf gewisse Strukturen zurückgreifen können, um sowas wie einen Vertrieb dann auch an Start zu bekommen. Letztendlich die ganze, ob das jetzt kreative Ausbereitung war, lag natürlich sowieso bei uns als Band. Aber so Stück für Stück ist dann auch genau solche Sachen, sind alle mit zu uns rübergewandert,
Wie ist die Struktur heute bei euch?
Die Struktur ist, dass wir ein eigenes Label haben.
Weiterhin.
Wir haben natürlich einen Digitalvertrieb, wir haben einen physischen Vertrieb, wobei da geht es ja nur noch drum, dass man irgendwie eine bestimmte Stückzahl für, sag ich mal, die Fanbase, die Kernfanbase produziert. Ansonsten haben wir so gesehen in-house eine PR-Agentur, nämlich meine PR-Agentur. Wir haben in-house unsere Videoproduktion, nämlich die Produktionsfirma von meinem Bruder. Wir haben in-house die Musikproduktion in Form von unserem Gitarristen, der Produzent ist. Also wir sind ein sehr flexibles Konstrukt. Ich würde behaupten, die drei von uns haben sich in der Form geschäftlich perfekt gefunden.
Okay.
Abgesehen davon, dass es natürlich musikalisch in meinen Augen perfekt ist, aber so was das Business angeht und dass man relativ flexibel CDs oder CDs ist vielleicht das falsche Wort, Musik veröffentlichen kann, sind wir ein ganz gutes Konstrukt,
Und hat sich durch das selber machen vielleicht auch so das eine oder andere Mysterium oder die eine oder andere Mythe hinsichtlich Plattenfirmen gelüftet? Oder gab es da mal so inhaltlich überraschende Erkenntnisse dann?
Absolut. Also zum einen, ich würde heutzutage nie wieder irgendwie nachtreten gegenüber einer Major-Plattenfirma, weil letztendlich verfolgt eine Major-Plattenfirma genauso wie jedes andere Unternehmen wirtschaftliche Ziele. Und sicher kann man an dem ganzen Modell Major-Plattenindustrie bestimmte Punkte kritisieren, die vielleicht gar nicht so laufen, wie sie für Musiker generell am besten wären. Das ist aber gar nicht so das Thema. Was wir natürlich gemerkt haben, ist, dass man als Geschäftsmänner immer gucken muss, wie verwaltet man seine Budgets, wo kriegt man Geld auch wieder her, wie kann man sicherstellen, dass eine Band langfristig bestehen kann. Und ich habe das Wort langfristig tatsächlich nochmal neu zu interpretieren gelernt, weil wir waren damals relativ geschockt, als wir nach 2 Jahren von der Major-Plattenfirma gedroppt wurden. Wir wurden ja quasi dahin geholt, so mit dem Ziel, eine langfristige Karriere aufzubauen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was heutzutage innerhalb von 2 Jahren Musikindustrie alles passieren kann, dann ist es gar nicht so abwegig zu sagen, dass es langfristig ist.
Ja. Oh Gott.
Also klar, ich komme da immer noch aus einer anderen Haltung raus, dass nachhaltig und langfristig definitiv länger als 2 Jahre ist. Aber wenn man sich auch anschaut, wie viele Künstler heutzutage, gerade jüngere Künstler, auch vielleicht oft in die Musikindustrie reinstarten, dann ist man doch immer wieder verwundert, wie, dass es gar nicht schnell genug gehen kann. Und das habe ich gelernt, dass das eben anders ist.
Aber gab es nochmal so konkret auch wirklich dann so Sachen, wo vielleicht dann auch eine Plattenfirma oder jemand anders gesagt hat, nee, das geht so gar nicht. Und ihr dann beim Selbermachen eigentlich festgestellt habt, naja, es geht aber doch.
Ja, Videos günstig drehen.
Okay, ja.
Also ganz klar Punkt dafür, weil wir zum Beispiel bei Major durchaus Videos hatten, die 35.000 Euro gekostet haben, wo 40 Leute im Team waren. Und zwei Jahre später war es so, dass wir mit am Schreibtisch saßen, irgendwie ein Brainboard aufgezeichnet haben und gesagt haben, okay, wie soll das Video aussehen? Und es darf nicht mehr als 1.000 Euro kosten.
Ja.
und dann natürlich mit ganz viel Manpower alles gestemmt haben. Also alles, was du ja an Kohle nicht hast, kannst du nur durch Manpower und durch eigenen Einsatz wettmachen. Videos war so ein Ding. Was war noch was? Ja, überall natürlich einsparen. Ob das Artwork ist, ob das ist Werbebudgets. Ich meine, natürlich, in der Zeit gab es dann auch gar nicht mehr so wirklich viel Fernsehsender. Also Viva MTV ist ja in der Zeit dann auch weggefallen, was damals für uns große Pusher waren auch. Genauso wie die Bravo. Und als ich dann 2011 auch meine eigene PR-Agentur gegründet habe, damals noch eher so mit dem Hintergrund, dass ich vielleicht meine Band eben mitbetreuen kann, habe ich schon gemerkt, was es auch für unglaubliche Arbeit ist, Musik in Medien zu bringen.
Also, ja, klar.
Und das war mir davor nicht so bewusst, auf jeden Fall.
Okay. Als ihr so dieses Label dann gegründet habt und weiter aufgebaut habt, ihr habt ja auch, sagt ihr auch selber, auch wenn ihr quasi als Teenie-Band oder Teenie-Pop oder Rockband wahrgenommen wurdet, hattet ihr ja immer einen starken Punk-Hintergrund. Hattet ihr dann eigentlich auch Label-Vorbilder?
Label-Vorbilder.
Gab's sowas bei euch?
Also mir würde jetzt spontan, ohne dass ich es damals verfolgt hätte, Hot Action Records einfallen, also von den Ärzten. KKT, die Toten Hosen. Klar sind es wahrscheinlich alles mittlerweile Labels, die mit großen Vertrieben und so weiter arbeiten, aber so diese ganze Selbstbestimmtheit war ein Weg, der tief in uns drin war. Also auch als wir unsere Karriere ja angefangen haben, da war ich 13, wir hatten kein Management, wir hatten keinen Booker natürlich, wir durften noch nicht mal Auto fahren. Sprich, alles, was man damals gemacht hat, war ja mit dem Ziel, seine eigene Karriere voranzubringen und aus Mangel an Alternativen, wir kommen aus einem Kaff, das keine Großstadt ist, wo keine Musikszene war, hat das schon damals so angefangen, dass man eigene Konzerte organisiert, dass man wirklich noch so punkmäßig Flyer druckt, einen Kopierer und dann am Schulhof verteilt. Und all diese Dinge. Und ich glaube, letztendlich war es, auch wenn es sicher nicht beabsichtigt war, dass alles so wieder kommt, war es am Ende nur allzu schlüssig, dass wir die Dinge auch wieder zu uns zurückholen. Und dann einfach so ein eigenes Labelkonstrukt machen. Ich meine, im Punk ist es weit verbreitet. Und heutzutage, das ist ja auch durchaus eine positive Entwicklung, zumindest wenn man aus Künstlersicht es sieht, ist es relativ einfach, ein Label zu gründen und zu handeln. Ich meine, wenn ich zurückdenke, ich hätte damals nie verstanden, also Label war so ein großes Begriff, so ein großer Begriff, weil man das natürlich immer irgendwo mit Major-Label oder so gleichgesetzt hat. Dahingehend ist es natürlich, hat sich der Markt schon sehr verändert,
Wobei ich dann halt schon denke, KKT ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das ist ja nicht nur Plattenfirma, das ist eigentlich so alles für die Toten Hosen. Die Ärzte haben es ja dann auch so gemacht. Es klingt natürlich schon immer recht plausibel, wenn Künstler mit dem entsprechenden Background oder Backkatalog oder auch im gewissen Erfolg ihre Sachen so selber machen. Zumindest glaube ich, wenn sie über einen gewissen Business-Verstand verfügen oder ein Team verfügen, dass das handeln kann. Aber ab welchem Stadium glaubst du denn, dass das überhaupt Sinn macht für einen Künstler?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir hätten es damals ja auch nicht gemacht, wenn uns irgendein anderes Label genommen hätte. Also es war nicht so, als wären wir da nicht mit unseren Demos für das damals dritte Album irgendwie losgerannt und haben auch irgendwie naiv geglaubt, ach, jetzt sind wir bei Universal weg, dann wird uns schon jemand anderes mit Kusshand nehmen. Da haben wir aber relativ schnell gelernt, dass das nicht der Fall ist und daraufhin dann eben das eigene Label gegründet. Aber was für einen Status braucht man? Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, um ein eigenes Label zu gründen, dass man grundsätzlich über eine Fanbase verfügen sollte. Wie groß die quantitativ ist, das möchte ich jetzt nicht in den Raum stellen. Aber zumindest so, dass du das Gefühl hast, du könntest irgendwie einen gewissen Sockel an CDs, Bundles, von mir aus Kassetten, die jetzt zurückkommen, sag ich mal, gewinnbringend auch verkaufen, weil es den Leuten was bedeutet und du auch wirklich ein geiles Produkt rausbringst. Ansonsten, und man muss, wie gesagt, natürlich auch innerhalb einer Band oder zumindest innerhalb des nahen Teams einer Band den unbedingten Willen haben, das auch wirklich zu tun.
Ja. Ja.
Weil so einfach ist es dann auch wieder nicht, ein Label aufzubauen und zu führen, so dass man sich denkt, ach, da fülle ich ein Formular aus, dann habe ich ein Label und genau. dann war es das.
Ja. Ja. Du hast mal gesagt, zumindest habe ich es im Internet gelesen, als Künstler musst du heute mindestens 70% deiner Zeit auch Geschäftsmann sein. Da habe ich mich gefragt, was macht man denn in den anderen 30%? Macht man dann, ist man dann Social-Media-Experte? War provokant gefragt.
Ich weiß, dass das eine gewagte These ist, aber ich würde sie wirklich immer weiter so behaupten, weil es meine Beobachtung ist im täglichen Umgang mit Künstlern. Natürlich ist die Musik immer das eine und wir brauchen nicht drüber reden, dass ein starker Song, dass eine Band, die gut zusammenspielt, die eine geile Live-Performance hat oder auch muss keine Band sein, Solokünstler, der sein Handwerk beherrscht, immer die Basis von allem ist. Trotzdem ist natürlich heute so viel dazugekommen durch die ganzen Möglichkeiten, die man auch hat. Ich möchte damit auch ein bisschen mit diesem Irrglauben aufräumen, weil ich eben auch mit vielen jungen Künstlern zu tun habe, die denken, geil, ich habe jetzt einen Song relativ schnell fertig gemacht, ob am Laptop oder im Proberaum. Geil, es braucht nur 2 Klicks, dann kann ich das bei Spotify hochladen. Geil, ich habe auch einen Instagram-Account und jetzt rennt die Karriere.
Ja.
Und das funktioniert natürlich nicht. Leute, die jetzt lange im Business sind, werden sagen, ja logisch, funktioniert es nicht. Und ich sag, klar, wenn du irgendwie die Zügel möglichst in deiner eigenen Hand behalten möchtest, dann solltest du dich auch immer oder relativ von vornherein für deine Business-Belange interessieren zumindest. Ob das ist, dass du verstehst, wie man T-Shirts produziert oder wo du das theoretisch machen kannst. Dass man einfach natürlich, wenn man mit seiner Musik auch irgendwo hinkommen will, ein gewisses Ziel verfolgt, Strategien aufsetzt, weil dieses, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, so ein bisschen, es ist ja alles da und wir legen jetzt einfach mal planlos los, soll bitte jeder Künstler machen, weil das ist ja auch ganz wichtig so zum Lernen, aber ich merke immer, dass ganz viele Künstler heutzutage sagen, ja, ja, ich will auf jeden Fall erfolgreich sein und ich will auf jeden Fall dies und das und vor vielen Leuten spielen. Aber die ganze Arbeit, die ganze Administration, die ganze Planung, die ganze Strategie oder wie du sagst, allein wie viel man auf Social Media Zeit verbringt und gar nicht mal auf Social Media, sondern mit der Content-Erstellung,
richtig,
ist natürlich unglaublich. Hätte ich vor 10 Jahren niemals geglaubt, dass das mal so wird. Heutzutage.
Da sagst du, bist du 29?
Ja. Ja. Nee, 30. Okay. Ja, ich meine, so die verlängerten Arme weg von der Musik. Also heutzutage reicht es halt leider nicht mehr, nur ein Konzert zu spielen. Das ist total geil. Du brauchst eigentlich auch jemand dabei, der dieses Konzert mitfilmt und dann schneidet. Und dann kannst du das zweit auswerten oder eine Live-DVD machen. Und da muss man schon an unglaublich viel denken. Deswegen bringt mich das so zu dieser These, dass man auch Geschäftsmann sein sollte. Und die überhaupt mal die ganzen verschiedenen Bereiche kennen muss.
Okay. Du hast ja Kommunikationswissenschaft studiert, mit dem Fach Pädagogik, fand ich auch sehr gut, ist in der Musikbranche wahrscheinlich hervorragend angebracht.
Ja, es hat mir jetzt nicht so viel geholfen, aber Pädagogik, weil meine Mom auch Pädagogin war.
Ah, okay. Du hast aber parallel, hast du eben schon erzählt, 2011 deine eigene PR-Agentur Superlife Promo gegründet. Das hast du schon gesagt, schon dann auch, um die eigene Band zu promoten. Aber was war so konkret der Auslöser dafür, in die Selbstständigkeit zu gehen und das so zu machen? Was war also so deine Vision für die Firma?
Ich habe grundsätzlich, dadurch, dass wir ja schon so früh angefangen haben und gefühlt immer selbstständig waren durch die Musikkarriere, habe ich mir schwerlich vorstellen können, in ein Angestelltenverhältnis überzugehen. Ich habe dann eben angefangen, Kommunikationswissenschaft zu studieren, weil jeder kennt es ja, zumindest die Mama freut sich, wenn was Handfestes da ist. Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, allein wegen der Zeit auch. Dann habe ich ein Praktikum in München bei einer PR-Agentur gemacht, was mir auch mal so ein Grundverständnis gegeben hat, wie das alles läuft. Durfte da auch tolle Themen mitbetreuen. Tatsächlich die Toten Hosen oder so eine Rammstein-Veröffentlichung. Da hat man schon erstmal so ein grobes Verständnis dafür bekommen, was bedeutet PR. Und der letztendliche ausschlaggebende Grund war auf jeden Fall der, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du mit deiner Band ja, grundsätzlich lange bestehen willst und einfach nicht ganz, ganz, ganz viel Geld hast, was ja auch so, damals war das Modell ja auch noch anders. Es gab einen Radio-Promoter und Online-Promoter und Print und TV, damals noch wichtig. Und es waren dann vier Bereiche, wenn man die alle mal zusammenzählt, dann kommt man schon immer auf eine stattliche Summe. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, ja, mir meinen eigenen Verteiler aufzubauen. Bisschen so örtliche Sachen mitpromotet,
ja,
weil ich natürlich auch, brauchen wir nicht drum rumreden, neben den Killerpilzen auch Geld verdienen musste, ja, und, ja, wollte. Und das war so das Erste, was mir ja da so in die Quere kam. Daraus haben sich dann viele Dinge entwickelt. Wie gesagt, örtliche Shows erstmal promotet, dann die ersten Veröffentlichungen. Dann habe ich hier angefangen, eigene Events in München zu machen, bis hin zu einer Partyreihe, die jetzt seit 4,5 Jahren läuft. Alles so aus ein bisschen diesem, wie sagt man in Bayern so schön, rumwursteln.
Ja.
Also da war natürlich noch ganz viel Unsicherheit dabei, wo führt mein Weg letztendlich, ja, hin. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das lange Zeit wirklich so als Ein-Mann-Ding betrieben, weil ich auch diese Flexibilität sehr genossen habe. Und jetzt so über die letzten 1,5 Jahre habe ich mir halt eben auch Strukturen aufgebaut, wo man dann auch sagen könnte, ja, das ist jetzt eine Agentur, da sind Mitarbeiter, wir betreuen jetzt auch durchaus andere Themen, weil ich ganz lange Zeit einfach auch, ich habe es letztens in deinem Podcast gehört, überhaupt gar keine Werbung für mich selbst,
ja,
gemacht habe.
Ja, ja.
Also es war tatsächlich so, wenn ich Glück hatte, hat irgendjemand mal erzählt, dass ich gute Arbeit mache. Ich selber war aber immer auch ein bisschen gefangen in meinem Ding, so, ich bin doch Musiker, ich bin bei den Killerpilzen, wir haben irgendwie 200.000 Alben verkauft. Ist ja mega peinlich, wenn ich jetzt erzähle, dass ich von der Musik nicht leben kann. Oder von der Musik alleine nicht leben kann oder wie auch immer man das definiert. Man kennt es ja, es gibt Tour-Veröffentlichungsjahre, wo das besser läuft, ja, und dann muss man aber halt auch schauen. Und das war so eine ganz große Mindset-Blockade. Und dann habe ich mich mit einigen Leuten unterhalten, die einfach gesagt haben, hey, jo, du machst geile Arbeit. Wieso, wieso machst du nicht mal Werbung für dich, anstatt immer nur für die anderen? So. Und so blöd es klingt, als diese Blockade gelöst war, ging es auch, ja, steil bergauf.
Aber ihr macht auch im Grunde genommen alle Bereiche, die du ja eben auch aufgezählt hast, ne? Online, Print, TV, Radio, Social Media.
Genau, also im Grunde Social Media fangen wir jetzt gerade auch an, dazu zu nehmen. Im Grunde war meine Idee einfach zu sagen, es gibt heute nicht mehr diese vier unterteilten Bereiche, ja, und man muss auch sagen, wir arbeiten mit vielen Künstlern, die, die, sag ich mal, im Newcomer-Status sind, wo man einfach jetzt nicht sagen muss, hey, wir bringen dich jetzt zu Late Night Berlin oder so. Mhm. Natürlich wäre das schön und es klappt mitunter mal, aber das ist nichts, womit man sagen kann, da starten wir jetzt rein, sondern die Aufbauarbeit passiert einfach bei vielen, vielen kleinen Medien, mit vielen unterschiedlichen, ja, also mit viel Fokus, der unterschiedlich ist, ob es jetzt Print, Radio, TV ist. Und da bin ich der Meinung, es ist sinnvoller für Künstler individuell natürlich einen Verteiler zusammenzustellen, der auch plausibel ist. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Kontakte, aber es bringt einfach nichts, wenn ich für Künstler X den kompletten Verteiler durchballer, nur damit da dann im Feedback steht, ZDF Morgenmagazin war dabei.
So. Du musst dann, ja, 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 ja. Aber macht ihr, also machst du dann auch Promo für deine Band, für Killerpilze?
Ja.
Also du rufst irgendwo an, sagst so, das ist die geilste Band und macht was mit denen. Ist das ja nicht so ein bisschen komisch?
Das ist komisch, auf jeden, ja, Fall. Also dieses Mal war es weniger komisch, weil ich dieses Mal mittlerweile auch schon Mitarbeiter darauf, also weil ich genau diesen Punkt halt nicht mehr so gerne machen wollte. Wir haben es aber vor 2 Jahren zu unserem Kinofilm, war das durchaus so. Also da kann ich mich noch erinnern, wie Fabi, mein Bruder, und ich in einem ganz kleinen Büro, das war noch nicht hier, saßen und 2 Monate vor diesem Kinofilm uns Absagen eingehandelt haben, bis es geknallt hat. Also, okay, und da war die Moral kurzfristig echt so am Boden. Vor allem, weil du eben natürlich als Künstler und Promoter,
ja, genau,
überhaupt gar keine anders, Filterinstanz, ne, mehr hast. Bis dann so das erste Zitat von der Süddeutschen Zeitung oder eine Kritik über den Film kam und die dann wirklich die Kehrtwende eingeleitet hat. Das war harter Weg und der Film wurde im Nachhinein ja wirklich in den Himmel gelobt als Musikdoku, hat einen Preis gewonnen. Aber bis zu dieser Kehrtwende war es frustrierend.
Okay.
Und da habe ich mir echt geschworen, so, okay, eigene PR machen, also maximal nur noch in Teilen.
Mhm.
Und jetzt für dieses Album habe ich das dann natürlich innerhalb meiner Firma outgesourced. Ich habe natürlich besonders drauf geschaut, aber so wie bei allen Künstlern, die wir betreuen, dass es einfach gut gearbeitet wird.
Mhm. Okay. Siehst du denn in der Zeit, in der du angefangen bist, bis hier, das sind ja jetzt auch schon 8 Jahre, siehst du da denn schon so deutlichen Wandel in den Schwerpunkten oder Tätigkeitsfeldern?
Du meinst
oder auch den Hebeln, so was man machen muss?
Also ich glaube, abschließend hat es das Interview mit Benny von Fleet Union beantwortet. Das war auch sehr spannend.
Im Redfield
Podcast. Ja, genau. War sehr, sehr spannend. Ich glaube, er hat ganz vieles gesagt, womit wir im PR-Geschäft heutzutage zu kämpfen haben, was auch die Möglichkeiten sind. Was man natürlich sieht, es ist sehr viel zerfaserter. Also es gibt nicht mehr diese großen Player. Und wenn man die hat, dann ist alles gut. So wie ich es vorhin gesagt habe, Viva MTV damals für uns, Bravo, aber jetzt auch gar nicht mal Killerpilze spezifisch. Benny hat es auch gesagt, Musikexpress, Rolling Stone.
Ja.
Das waren ja früher wirklich die Institutionen, die alles entscheidend waren, die Gatekeeper. Und ich glaube, die Gatekeeper sind heute auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ob das bei Instagram ist, ob das Leute sind, die du mit gutem Marketing auf anderen Kanälen erreichst. Und natürlich bei vielen Blogs, Magazinen und so weiter. Also ich habe halt auch mit dem Abstieg des CD-Verkaufs auch natürlich gesehen, wie sich der Printmarkt wandelt. Ich habe damals eben nur Print-PR in meinem Praktikum damals gemacht. Und da war das, wenn du halt bestimmte Medien hattest, war klar, das verkauft jetzt so und so viele Platten.
Richtig.
So. Oder damals, als wir bei Viva eine bestimmte Rotation hatten, hat die Plattenfirma sich tatsächlich eine Champagnerflasche aufgemacht, weil das gleichbedeutend war mit, diese Single steigt in die Top 20 ein.
Okay.
Mhm. Solche Vorhersagen kannst du natürlich heutzutage kaum noch treffen, weil es gibt die ganz großen Formate, aber selbst dann würde ich behaupten, ist es nicht mehr so, dass der Weg zur Ladentheke oder dann zum Streaming-Portal auf jeden Fall da ist.
Mhm. Du machst aber nicht nur Musikbranche, wie ich festgestellt habe. Du bist, wie du ja selber sagst, du bist jemand, der gerne rumwurschtelt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du 2016 noch für 2,5 Jahre den Marketingbereich einer mittlerweile sehr eines sehr erfolgreichen Startups mit aufgebaut, nämlich von Jumavo.
Jumavo.
Die machen maßgefertigte 3D-Brillen und der angepeilte Umsatz ist in diesem Jahr, der liegt bei 6 Millionen. Die sind international tätig.
Mhm.
Was hast du denn da gemacht?
Also die Geschichte ist die, dass Jumavo die Firma meines besten Kumpels ist.
Okay.
Und die Idee zu dieser Firma hatte er damals, als wir in unserer Münchner WG zusammengelebt haben. Und da war ich halt der erste Mensch, der so einen 3D-Scan bekommen hat mit seinem iPad damals, so einen Bluetooth-Aufsatz und so. Und daraus, aus dieser Freundschaft und weil er wusste, okay, ich mache das mit PR und Marketing wohl gar nicht so verkehrt. Und weil ich natürlich sehr nah dran war, hat er mich gebeten, da mit tätig zu werden. Was habe ich da gemacht? Ich habe natürlich in erster Linie geschaut, dass diese Firma, die am Anfang sehr techy unterwegs war, überhaupt mal bei so Lifestyle-Seiten, Produkten, damals Thema Influencer noch mal ein bisschen anders als jetzt, stattfinden kann. Und darüber halt eben auch, es ist ein klassisches B2B-Produkt in erster Linie, aber das über diesen Weg, dass man auch Kunden irgendwie geil auf dieses Produkt macht, sage ich jetzt mal ganz platt, dass man da natürlich auch eine Hebelwirkung erzeugt, damit andere Businesspartner sagen, hey, das finde ich spannend, weil gerade das Thema 3D-Druck war in der Optikbranche, die ja auch eine sehr, sehr konservative Branche ist, total verpönt. Mhm. Also es ist halt einfach, muss man ehrlich so sagen, Gamechanger. Ich will jetzt gar nicht zu sehr spezifisch ins Thema Brillen reingehen. Aber
ich bin ja Brillenträger.
Genau, aber auf jeden Fall ist es so, dass das wirklich eine Revolution ist ein großes Wort, aber auf jeden Fall einen Wandel erzeugt hat. Und die wurden halt am Anfang von allen belächelt. Ich meine, die wussten ganz genau, was sie tun und man sieht ja auch, die Erfolgsgeschichte spricht für sich. Mittlerweile haben die ganz viele Preise gewonnen, Innovationspreise, Mittelständspreise und so weiter. Am Anfang ging es aber wirklich darum, dieses Thema, ja, was Marketing halt ist, sexy aufzubereiten. Auch Stichwort, wie müssen Grafiken aussehen? Welche Portale müssen darüber berichten? Zum einen Fokus Startup-Presse, Business-Punk und so. Zum anderen Fokus Optiker-Magazine. Zum dritten eben, wie gesagt, coole Leute, die diese Brillen tragen. Und da habe ich dann eben 1,5 Jahre mitgearbeitet und diesen Bereich ja aufgebaut. Und mittlerweile kriegen sie das gut selber hin.
Wie unterscheidet sich denn da so die Kampagnenführung zu einem Musikkünstler zum Beispiel, außer vielleicht im Budget? Ich denke mal, da ist wahrscheinlich mehr.
Wollte ich gerade sagen.
Mehr Budget im Spiel.
Andere Budgets. Ich muss sagen, für mich war das damals natürlich auch absolutes Neuland, mich im Optikbereich einzufinden. Aber was ich gesehen habe, ist, dass die Prinzipien, wie gute Werbung oder wie gutes Marketing funktioniert, natürlich ähnlich sind, weil es kommt am Ende immer drauf an, dass man nicht nur sagt, hier ist eine neue Brille, kauf sie, genauso wie es heutzutage in meinen Augen nicht mehr funktioniert, wenn man sagt, hier ist unser neues Video, hier ist der YouTube-Klick, bitte klick drauf und dann so fürs reine Gewissen 100 Euro Facebook-Werbeanzeigen drauflegen. Das wird niemandem hinterm Ofen hervorlocken, was es sicher komplizierter gemacht hat, gutes Marketing zu machen. Auf der anderen Seite finde ich es spannend, weil Ideen sind gefragt. Und Ideen, finde ich, im Bereich Werbung, Marketing sind halt unerlässlich. Und das war im Grunde genauso das Gleiche in der Optikbranche. Natürlich kommt es auch immer darauf an, dass man eine klare Kante fährt. Also ich weiß gar nicht mehr, was wir damals bei Jumavo gemacht haben. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ein Satz gewesen wäre, nagel mich nicht drauf fest, wie die Revolution für die Optikbranche und damit gehst du in ein Optikmagazin, dann ist auf jeden Fall sicher, dass das für Reibung sorgen wird und da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen meine Killerpilze-Vergangenheit durch. Mit schlechter Presse oder mit Reibung habe ich mich relativ schnell abgefunden, weil die Killerpilze waren immer was sehr Polarisierendes. Zumindest in der Anfangszeit, wo man sich wirklich dran gerieben hat. Heutzutage ist es eher auf anderen Ebenen. Da sagt man dann so, was krass, die gibt's immer noch oder so. aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man direkt ein Bild dazu hat. Und ich glaube, das ist das, was idealerweise ein Image, Werbung, Marketing auch irgendwie über einen Zeitraum schafft, dass man sagt, ey, waren das nicht die mit dem Satz oder die mit dieser Botschaft oder die gesagt haben, die Revolution für die Optikbranche zum Beispiel.
Was unterstreicht ja auch einfach diese These, dass man sagt, naja, wenn ich halt nicht so viel Marketingbudget habe oder generell, ich brauche die pfiffigen Inhalte, dann brauche ich halt auch weniger Marketingbudget.
Also ich sage mal so, das eine kann immer ein Hebel für das andere sein. Ja. Wenn du eine pfiffige Idee und gutes Marketingbudget hast, dann wirst du noch mal mehr erreichen, als wenn du nur eine pfiffige Idee hast und wenig Budget. Wobei ich selber kein großer Fan davon bin, unglaublich viel Geld für Marketingbudgets auszugeben. Weil ich kenne natürlich auch Musiker, ich bin selber Musiker und ich weiß, dass man eben gucken muss, wie man seine Sachen investiert. Und eher investiert man dann halt in eine gute Live-Show, als jetzt noch mal 1.000 Euro für eine Facebook-Werbung. Wobei ich oft beobachte, dass es, glaube ich, eher daher kommt, dass viele Leute schlechte Erfahrungen mit Facebook-Werbung gemacht haben, weil sie gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert und wie man es richtig nutzen kann. Und dann ist natürlich ein großes Misstrauen da, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt haben wir für die Single 100 Euro investiert, haben aber hauptsächlich Likes aus, keine Ahnung, schieß mich tot, und nicht aus dem Land, aus dem wir das eigentlich haben wollten. Da liegt grundsätzlich, da ist noch nicht so viel Verständnis dafür da.
Wobei natürlich dann die Vorgehensweise natürlich auch generell meines Erachtens sich schon unterscheidet, beziehungsweise das gar nicht so umsetzbar ist. Denn wenn du jetzt von einer Firma ausgehst, die wirklich ein Produkt verkauft, eine Brille oder was auch immer, die geht dann ja einfach hin und dann spricht man ja von dem Skalieren. Das heißt, aha, ich stecke 1.000 Euro rein, ich sehe, das funktioniert gut, ich habe den und den Return. Also wenn ich jetzt nochmal 1.000 rein stecke, dann passiert das Gleiche. Also stecke ich noch mehr rein und noch mehr rein und du baust dir diesen Funnel auf. Da würde ich ja eher sagen, so, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das bei Bands in irgendeiner Weise so funktioniert. Ne? Diese Skalierung, oder?
Die Skalierung ist sicher das große Thema, wie immer bei PR auch. Also ich meine, was ist letzten Endes messbar? Wenn wir mit Superlife Promo ein Thema aufbauen und arbeiten, was da alles an Arbeit stattfindet, was da an Netzwerken stattfindet, was vielleicht sich letztendlich natürlich in bestimmten Artikeln oder Rotationen oder Playlisten erstmal niederschlägt, aber was da unbewusst auch ganz viel passiert. Eine Band kann ich jetzt nennen, Youth OK zum Beispiel, die wir jetzt hier betreut haben dieses Jahr. Eine Band, wo man einfach merkt, okay, die sind komplett neu reingestartet. Was da jetzt in einem Jahr passiert ist, ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und was mir persönlich immer wichtig ist bei Superlife Promo, und so begreife ich PR, sie muss halt nachhaltig sein. Und das muss man, ich glaube, das dürfen auch Künstler verstehen, dass vieles, was wir machen, natürlich auch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Man kann auch alles immer auf Press promoten. Mhm. Also man kann auch sagen, hey, in 2 Wochen kommt die Single und ich schreibe jetzt den Medienpartner jeden Tag und rufe den an und mach das und push den so richtig und dann ist der halt aber halt abgefuckt. So. Und das braucht's natürlich nicht. Dazu ist gute Planung notwendig, wie lange Vorläufe und so weiter. Aber eben dann auch, ja, dass man eben das Ganze nachhaltig, behutsam und so aufbaut, dass es irgendwann messbar wird. Und zum Thema Skalierung. Ja, ich glaube schon, dass Marketing auch in Zeiten von Social Media Marketing in irgendeiner Form skalierbar ist. Also es ist jetzt ein sehr weicher Begriff. Mhm. Einfach im Sinne von, dass man die richtige Aufmerksamkeit schafft. Keine Image-Werbung machen. Image-Werbung ist für mich Werbung, die Bands wie Rammstein machen dürfen. Da geht es nicht drum, was ist letztendlich das Ziel dieser Werbung, sondern da geht es einfach drum, jeder soll mitbekommen, dass Rammstein irgendwie am Start ist und das reicht. Weil Rammstein so ein Phänomen zum Beispiel ist, oder lass es die Toten Hosen oder irgendwie Helene Fischer sein. Aber gute Werbung ist für mich Werbung, die vielleicht gar nicht erstmal als Werbung erkennbar ist, sondern den Konsumenten unbewusst berührt, ob das eine Textbildschere ist oder einfach eine gute Idee, ein guter Inhalt, verbunden mit Musik. Und wenn man dann schafft, die Leute langsam aber sicher an das eigentliche Produkt ranzuführen. Das ist nämlich genau die Umkehrform von diesem, hier ist unser neues Video, schau es dir an, komm auf unser Konzert, stream unseren Song auf Spotify. Ohne jetzt einen Streaming-Service nennen zu wollen. Sondern das ist ein anderer Weg, das ist ein pfiffigerer Weg, um zu sagen, wir holen uns die Leute von einer, im Marketing sagt man Cold Audience, zu einer Hot Audience.
Ja.
Mhm. Ja.
Sagst du, so viel Marketing könnt ihr auch nicht machen, aber jetzt, wenn wir mal die Killerbits nehmen, ihr werdet ja schon auch ein Marketingbudget haben für Alben und so weiter. Jetzt wirst du mir sicherlich nicht die Summe nennen, aber vielleicht kannst du prozentual einfach mal, weil das finde ich immer ganz spannend, prozentual vielleicht mal so grob einordnen, wie ihr sowas ausgibt. Social Media, Print, was auch immer.
Das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich werde dir keine faktische Zahl nennen, aber ich sag dir, wir geben 100% für Social Media aus.
Ist das so?
Ja.
Und dann nochmal konkret auf welche Kanäle?
Facebook, Instagram.
Instagram.
Google Ads? Google Ads gar nicht und YouTube war ganz kleiner Teil, aber nicht dieses ominöse, wir kaufen uns Klicks, das bringt ja gar nichts, sondern einfach, dass ein Song in einer Werbeanzeige vor bestimmten anderen Videos läuft.
Okay. Und was ist der wichtigste Kanal für euch, um Fans zu erreichen? Sind das dann diese beiden? Also Facebook und Instagram?
Absolut. Mhm. Also klar, es gibt noch andere Kanäle wie Newsletter, die für uns auch wichtig sind. Wir haben uns über all diese Jahre, wir sind seit 17 Jahren im Geschäft, also wir haben ja damals noch MySpace und so mitbekommen. Ja. Wir haben natürlich immer wieder bestimmte Fangruppierungen von einem Portal aufs nächste mitgenommen. Ich glaube, den Schritt zu TikTok werden wir jetzt aktuell nicht mitgehen. Wenn es in 5 Jahren dann unverzichtbar ist und wir überlegen, eine neue Platte zu machen, dann wird man das neu bewerten. ohne jetzt in ich weiß nicht, ob es 5 Jahre werden oder 10 oder My Chemical Romance Style. Mhm. Auf jeden Fall, klar haben wir über die verschiedenen Portale immer wieder Leute mitgenommen. Wir haben auf Facebook aktuell, weiß ich nicht, irgendwie 40.000 Likes oder so. Natürlich sind die wahrscheinlich nicht mehr alle aktiv und man erreicht ja mit normalen Posts eh nicht alle. Aber und bei Instagram sind wir verhältnismäßig spät reingegangen, leider. Haben aber jetzt konkrete Zahl zum Beispiel über die letzten 3 Monate einfach durch eine Strategie und wirklich würde ich behaupten, ganz attraktive Contents da ein Riesenwachstum erzielt. Also wir haben, glaube ich, jetzt über 2500 neue Abonnenten in den letzten 3 Monaten.
Strategie meinst du Posting oder also Content-Strategie oder auch Marketing-Strategie?
Content-Strategie in erster Linie, Marketing-Strategie on top. Klar, wenn Album-Release ist, dann macht man mal, dann schickt man mal einen Trailer irgendwie rum, so dass eine Grundaufmerksamkeit da ist. Letztendlich, mir geht's in der Arbeit, PR oder so, bei Künstlern immer drum, natürlich so ein gewisses Momentum zu erschaffen. Und je besser man das planen kann, oder ihr habt letztens über Fjord im Podcast gesprochen, das ist natürlich im Grunde genau das Gleiche. Da geht's auch um ein Momentum, das aber bleibend ist. Und ich beobachte das selber auch immer, wenn ich Fan von einer Band bin, ich krieg das am Release-Wochenende schon mit und das reicht heutzutage. Damit weiß ich unterbewusst, okay, weiß ich nicht, Band XY hat ein neues Album. Früher war es ja wirklich so, dass eine Strategie über 3-4 Monate laufen muss, damit es überhaupt ankommt.
Ja, ist gut, das ist ja, so
wir reden von vor
Jahren.
5 Jahren so. Das ist natürlich ultra schnelllebig geworden. Und ich glaube, da ist es wichtig, eben dieses Maß zu bewahren. Natürlich versucht man das auf bestimmte Punkte zu fokussieren, aber auf der anderen Seite trotzdem die Nachhaltigkeit reinzubringen. Ja.
Es gibt nur einen Punkt, da würde ich gerne noch mal kurz den anreißen, denn ich finde, es ist der in der Musikbranche vor allem der, oder insbesondere der am meisten unterschätzte Kanal, nämlich Newsletter. Siehst du das auch so?
Newsletter ist ein...
Also E-Mail-Newsletter, um das nochmal zu konkretisieren.
Super Tool natürlich. Ja, also ich meine, ich bin jetzt nicht der Fachmann für Newsletter-Marketing. Da gibt es ja dann auch nochmal einzelne Leute, die da sicher mehr verstehen. Aber allein ein Newsletter sich aufzubauen, wie arg viel direkter als ins Mailpostfach deiner Fans kannst du kommen? Wahrscheinlich gar nicht. Und vor allem Newsletter ist dann eben auch ein Tool, das im Zweifel mehr Inhalte offenbaren kann, als es ein Instagram-Post manchmal tut. Vor allem bist du in einem anderen Modus. Also wenn du auf Instagram bist, dann bist du im Scroll-Modus. Wenn du auf Facebook bist, dann bist du auf der Suche womöglich nach Unterhaltung. Wenn du deine Mails checkst, legst du eine andere Ruhe an Tag. Ich heute erst wieder, ich meine, die Band, die das tatsächlich in Deutschland, finde ich, am besten versteht, sind die Toten Hosen. Da habe ich nämlich gefühlt jeden zweiten, dritten Tag Newsletter im Postfach. Aber es ist überhaupt gar nicht so, dass das nur für eine ältere Zielgruppe interessant ist, weil eine Mailadresse hat jeder und wenn du es verstehst, Newsletter auch als eine Art Plattform zu nutzen, dann ist es super spannend. Also ich finde es wirklich ein stark unterschätztes und sehr, sehr schönes Tool.
Ja, also da stimme ich absolut mit dir überein und so dieses Argument, was dann manche dann bringen, naja, liest doch eh keiner mehr, kann ich einfach nicht glauben, solange, naja, wer schon mal bei Zalando was bestellt hat oder bei Fressen ab Hundefutter bestellt hat, das hat ja alles schon einen Grund, so, dass die da ballern ohne Ende. Und man kann da sich, also man kann das ja auch am eigenen Verhalten dann durchaus vielleicht mal hinterfragen, inwieweit das so im Unterbewusstsein dann ist.
Ja, um jetzt ganz theoretisch kurz zu werden, unbewusst nehmen wir, glaube ich, 7-mal einen Werbekontakt wahr oder nehmen ihn nicht wahr, aber kommen damit in Berührung, bevor wir irgendeine Handlung vollziehen. Und selbst wenn man jetzt als Newsletter oder nicht so sehr auf Newsletter setzen will, dann kann man ihn zumindest als einen weiteren Arm nutzen, den man einsetzen kann.
Ja. Bist du auch jemand, der, hast das kurz schon anklingen lassen, du arbeitest auch mit anderen Musikern zusammen, machst nicht nur Promo, sondern auch Management. Aktuell den Rapper Kaiba aus Bremen, der, habe ich gesehen, der spielt auch auf dem Empericon Festival, was mich sehr überrascht hat. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie das...
wir alle werden gespannt sein, aber auch da Reibung und natürlich der Background macht es irgendwie möglich. Ja. Er kommt ursprünglich aus der Hardcore-Metal-Szene, Metalcore-Szene, hat lange Zeit in einer Hardcore-Band gespielt und irgendwann hat er für sich da eine Sackgasse erkannt und gesagt, ich mache jetzt Rap. Und diese Welten zusammenzuführen ist genau das Spannende bei diesem Projekt auch.
Der ist bei Universal, oder?
Der ist bei Universal.
Also quasi bei der alten Plant-Firma? von euch?
Bei der alten Plattenfirma von uns, ja.
Und sind da noch alte Kontakte oder ist das alles komplett neu?
Ich kenne natürlich viele Leute bei Universal selber auch, aber jetzt gar nicht mal, weil sie bei Universal sind, sondern weil die Musikbranche ja im Allgemeinen ein sehr, sehr überschaubarer Pool ist und man wechselt halt mal von hier nach da und von da nach da. Mhm. Aber in der Tat ist es so, dass wir die Entscheidung, überhaupt zu einem Major zu gehen, also man muss auch sagen, wir waren da im Gespräch mit Columbia Records America zum Beispiel, was für uns alle in Anbetracht der Zeit relativ unfassbar war, wenn du da mit dem Senior A&R, der gerade aus dem Meeting mit Travis Barker kommt und die neue Blink-Platte irgendwie bespricht, auf einmal im Skype-Call sitzt. Das war schon alles sehr, sehr unglaublich, aber auch schön. Man lernt ja nie aus. Warum wir zu Universal sind, weil da auch ein persönlicher Draht da war, der mir ein gutes Gefühl gegeben hat und vor allem den Künstlern ein gutes Gefühl gegeben hat. Also da hat man gemerkt, da ist jetzt für die Schraube, die es als nächstes braucht, und ich bin ja jetzt nicht der Verfechter der Major-Industrie, das muss man dazu sagen, aber für den Künstler in dem Stadium, wo er war, er hatte einen Viral-Hit und hat ihn aktuell, um da einfach weiterzukommen, ist einfach eine gewisse Power gefragt, die wir so jetzt nicht an den Tag hätten legen können.
Okay, also fand ich spannend zu sehen, dass du quasi ein zweites Mal da wieder vorfährst. Viral Hit ist ein ganz gutes Stichwort. Was ist so der wichtigste Kanal da? Ich habe gesehen, TikTok. Ist das tatsächlich so?
Kaiba ist der Künstler, der eine unfassbare Historie jetzt da in den letzten 5 Monaten an den Tag gelegt hat. Ich glaube, sein Song wurde ist kein Scheiß, 500 Millionen TikTok-Memes verwendet. Um ehrlich zu sein, ich kann das auch manchmal nicht greifen, natürlich. Aber das schlägt sich natürlich auf sämtliche andere Plattformen nieder. Und die spannende Arbeit ist für mich tatsächlich jetzt bei Kaiba gar nicht der Viral-Hit, weil der ist so. Und der kam glücklicherweise durch unsere Arbeit oder als wir schon angefangen haben zu arbeiten, ist der entstanden.
Wie ist der denn entstanden?
Durch TikTok. Es war tatsächlich so, dass Jesse angerufen wurde und gesagt bekam, hey, du bist ein Star auf TikTok, und da hat er noch gar nicht gecheckt, was TikTok ist. Und dann ist er darüber und dann war sein Song einfach unter sämtlichen Memes, also im weitesten Sinne. Also da gibt's eine Szene, wo einfach 15-sekündige Videos ähnlich wie Memes online gestellt werden, ob das jetzt so Pärchen-Memes, Tanz-Memes, Skateboard-Memes waren es ganz viele, Leute, die irgendwie einen krassen abgefahrenen BMX- oder Skateboard-Trick landen, und dann kam halt immer dieser Drop von dem Song.
Ja, aber ihr habt nicht rausgefunden, wie das entstanden ist.
Nein, das ist
total abgefahren.
Es ist wirklich viral gegangen. Mhm. Also klar hat er seinen eigenen Account da so ein bisschen gefüttert, aber es war unerklärlich, wie so dieser Part von dem Song einfach, das ist halt dann, wie es oft so ist, hat sich dann entsponnen. Irgendwelche TikTok-Influencer haben das dann genommen, haben es aufbereitet, und dadurch wurde das immer größer und hat halt dann auch tatsächlich auf viele andere Bereiche konvertiert. Aber was ich sagen wollte ist, das eine ist der Viral-Hit, das Spannende ist, eher ihn als Künstler zu entwickeln. Ich wollte nie ins Management und ich würde auch behaupten, dass ich das jetzt nicht plane auszubauen.
Okay.
Bei ihm war es einfach so, das hat gut gematcht im Moment. Er hat, glaube ich, viele von Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die ich mit in dem Alter auch hatte.
Okay, wie alt ist er denn?
Ist er auch noch jung, ist jetzt 24.
Okay.
Ich meine aber so diese Situation, dass man relativ überfordert ist, was mit einem passiert. Also Hype, Stichwort Hype in einer gewissen Form. Und ihn da so ein bisschen an die Hand zu nehmen, und wir haben da auch echt einen super fairen Deal, wo wir sagen, hey, wenn es für dich passt, cool, wenn es für dich nicht passt, dann ist es auch kein Knebelvertrag oder so. Und ihn einfach da ein bisschen an der Hand zu nehmen und ihm Strukturen aufzubauen und vor allem jetzt zu gucken, wie man so einen Künstler einfach auch wieder am Markt etablieren kann. Und jetzt haben wir einen schönen Booking-Partner gefunden, jetzt kümmern wir uns um Merchandise, jetzt schauen wir natürlich auch, wie man eine Fan-Community, abgesehen von diesem Ungreifbaren, ich meine, seine Songs werden hauptsächlich überall auf der Welt gehört, außer in Deutschland. Und für mich ist das Spannende zu sagen, wie bringt man diesen Künstler jetzt nach Deutschland und macht das Thema hier auch mal überhaupt begreifbar, weil alle sagen, wie, der kommt aus Bremen. Und das ist natürlich ein spannendes Thema, deswegen mal gucken, was da passiert.
Ich muss noch einmal so eine kurze Zwischenfrage stellen, das weiß ich tatsächlich gerade nicht so genau. Der Song kommt auf TikTok durch den Digitalvertrieb?
Der Song ist, also es war am Anfang reiner YouTube-Release.
Also, aber wie kommt der Song, also wie wird er bei TikTok hinterlegt? Rein technisch.
Ich muss rein verstehen, durch Videos, einfach durch Musik. Du lädst Musik da hoch in Form deiner Memes und dann können sich die Leute die ziehen. Also die können, das ist wie wenn du quasi so ein Repost-Video auf YouTube machst, wo du die Rechte jetzt nicht dran hast, aber die Musik ja nutzen kannst, außer sie wird dann geclaimed.
Ich sehe schon, wir müssen uns mehr mit TikTok beschäftigen. Da sind wir leider nicht, was heißt leider, da sind wir aktuell krass. Nicht so drin. Weil du betreust gerade nur ihn, ne? Also keinen anderen Künstler. Also.
Ja, im Management nicht.
Jetzt bietest du aber auch Coaching an, habe ich gesehen. Und zwar sehr provokant ein Rockstar-Coaching.
Genau.
8-Wochen-Coaching. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen cheesy.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Im Coaching geht es mir darum, Künstlern genau diese Grundlagen, über die wir jetzt auch viel gesprochen haben, nahezubringen. Und zwar nicht mit irgendwie theoretischem Blabla, sondern einfach aus der Praxis. Ich meine, ich bin seit 17 Jahren in der Musikindustrie. Wir machen PR. Und ich für meinen Teil habe gesehen, dass es, glaube ich, sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf gibt, gerade bei jungen Künstlern, wie man bestimmte Dinge aufbereiten kann. Ähnlich wie bei einem Kaiba, der jetzt auch irgendwie natürlich aus einer ganz anderen Situation eine Überforderung spürt, ist es ja oft das, was ich eingangs erwähnt habe, so dieses Verständnis Musik versus geschäftsmännisches Denken, so. Oder zumindest Bandstrukturen. Und da arbeite ich mit Künstlern zusammen und bringe ihnen Grundprinzipien bei, wie sie sich in diesem Dschungel besser auskennen lernen. Mhm. Und das aber auch mit handfesten Tools, Tipps, Tricks im Coaching.
Du schreibst auch, du machst mit denen einen Reality-Check. Finde ich immer sehr spannend.
Ja.
Was fehlt an den meisten Künstlern?
Den meisten Künstlern fehlt tatsächlich erstmal eine wirkliche Vision, was sie erreichen wollen. Also Zielsetzung ist ganz oft ein Thema, das Künstler witzigerweise selber auch benennen können, aber also dass sie damit offensichtlich ein Problem haben.
Und wahrscheinlich auch relativ unkonkret, ne?
Genau, ist halt sehr unkonkret. Das andere ist natürlich, was ich oft merke, das komplett fehlende Verständnis eben für genau diese Belange wie Präsentation, also alles abgesehen von der Musik. Musik, alle wissen, dass sie wahrscheinlich viel Zeit mit Management und solchen Aufgaben verbringen, aber warum sie das nicht besser strukturieren, da fehlt ihnen das halt das Wissen. Und da versuche ich eben mit ihnen konkret ranzugehen und dran zu arbeiten. Aber Zielsetzung ist schon immer so oft ein Thema. Also ich will alles, aber wie erreiche ich alles?
Und wie nehmen die meisten Künstler so den Ist-Zustand, also den wirklich den Reality-Check wahr? Wie schätzt du das ein?
Naja, also sie sagen schon, das Musikbusiness ist in gewisser Hinsicht frustrierend. was, glaube ich, aber in jedem Business irgendwo so ist. Klar. Wie nehmen sie ihren Status wahr? Also ich glaube, mit dem Ist-Zustand tun sie sich immer alle relativ leicht. weil alle sagen auch, ja, so ist es. Und so wie wir es machen, ist ja auch irgendwie gut. Klar wissen wir, da ist jetzt vielleicht noch nicht jedes Potenzial ausgeschöpft. Wenn man dann aber mal konkret mit ihnen dran arbeitet, was noch nicht so gut ist, was besser werden kann und vor allem, was es konkret dann in Arbeitsschritten bedeutet, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und auch darüber hinaus, dann ist manchmal die Verwunderung groß, weil Leute kommen auch ins Coaching und denken sich, ja gut, da setze ich mich jetzt mit Jo Halbig hin, der erzählt mir mal eine Stunde was und dann weiß ich über das Musikbusiness Bescheid und letztendlich, klar, ich kann viel den Leuten beibringen, aber was ich auch immer sage ist, ihr könnt alles Wissen der Welt haben, aber ihr werdet keinen Millimeter vorankommen, wenn ihr nicht anfangt umzusetzen. Denn durch die Umsetzung passieren diese Fehler, die ihr machen müsst, um beim nächsten Mal zu wissen, okay, da müssen wir ran. Und ich glaube, Umsetzung ist auch etwas, was in meiner Musikkarriere auch immer ein Schlüssel war mit Problemen, die es ja durchaus gibt, viele, fertig zu werden. Damit nicht alle immer Trial and Error mäßig rumlaufen, bin ich so selbstbewusst und auch durch die geschäftlichen Aktivitäten, die ich mache, so weit mittlerweile, dass ich sage, okay, dieses Wissen kann ich auch weitergeben.
Mhm. Schreibst auf deiner Seite, auch beim Coaching, du bekommst die Fans, die du verdienst.
Ja.
Auch eine sehr provokante These. Was meinst du damit?
Naja, also es ist halt so, jeder will auch immer alle Fans.
Ja.
Da fehlt die Positionierung. Mhm. Everybody's Darling is everybody's Depp. Und das hat lange gebraucht, bis ich das mit den Killerpilzen auch verstanden habe, dass man gar nicht alle Fans haben muss. Ich meine, in der heutigen Musikwelt würde ich behaupten, ist es auch sehr, sehr schön, sich in einer Nische bequem zu machen und aus dieser Nische vielleicht sogar rauszuwachsen, aber erstmal zu erkennen, dass eine Nische nichts Verkehrtes ist. Ich meine ja nur, dieser Gedanke, dass man mit einer großen Playlist dann alle Menschen erreicht und so, ist natürlich etwas, was einen dazu verleitet zu denken, ja, wir sind ja schon total da. Und was ich auch damit meine, du bekommst die Fans, die du verdienst. Fans sind keine Follower oder umgekehrt. Follower sind keine Fans. Und Fans sind etwas, was wächst mit einer Band, mit einem Künstler. Und Fans werden es nur, wenn du diesen Menschen was gibst, was nicht nur Musik ist, natürlich, aber auch vor allem, also ob das ist, dass du nach einem Konzert, was wir mit den Killerpilzen seit 17 Jahren machen, nach jedem Konzert an Merchandise-Stand gehen, Autogramme schreiben oder Fotos machen oder mit auf ein Bier oder was auch immer. Wir waren letzte Woche in Paris, wir sind arschfertig, wir spielen 2,5 Stunden eine Show, wir fahren da um 4 Uhr morgens hin. Und trotzdem stehen wir da, bis der Letzte sein Ding bekommen hat. Das ist ein Ding. Es gibt Bands, die müssen das nicht machen und wollen das nicht machen, das ist auch okay. Aber ich glaube schon, dass man den Effort, den man auch in seine Community reinsteckt. Und es fängt damit an, dass du bei Instagram den Leuten auf ihre Kommentare oder Nachrichten was Kleines, Nettes zurückschreibst. Das sind kleine Sachen, die am Ende aber eine große Wirkung haben. Und da waren wir schon immer sehr dedicated und ich glaube, das ist was, übertrag's auf die Unternehmenswelt, wahrscheinlich freut sich jeder, der von Redfield Records am Ende des Jahres irgendwie eine Weihnachtspostkarte oder so bekommt.
Selbstverständlich.
Das ist halt, ja, dadurch werden Follower dann auch eher zu Fans.
Mhm. Wenn ich jetzt, du bist im Grunde genommen ja noch relativ jung, hast aber trotzdem eine sehr langjährige Sicht auf die Musikbranche, dann ja auch aus wirklich vielen Perspektiven. Denn ich würde sagen, nämlich einerseits als relativ, ich würde sagen, fremdbestimmter junger Musiker, dann aber auch wirklich als Macher im Musikbusiness.
Da würde ich kurz einhaken.
Ja?
Fremdbestimmt waren wir tatsächlich eigentlich nie.
Okay.
Also musiktechnisch sowieso nicht. Das war immer komplett aus unserer Energie. Klar, wenn du einen großen Konzern um dich rum hast, dann bist du eher fremdbestimmt in der Vermarktung.
Ja.
Da würde ich dir absolut recht geben.
Aber so aus dieser Perspektive heraus im Jetzt, wie schätzt du das denn auch ein, gerade nachdem du auch mal so einen Ausflug in die Startup-Welt gemacht hast? Wie vorwärtsgewandt und innovativ ist denn überhaupt die Musikbranche? Und vor allen Dingen, wo fehlt's denn? Und wo wünschst du dir eigentlich viel mehr?
Boah, spannende Frage. Also ich finde grundsätzlich natürlich, ein Gamechanger in den letzten Jahren waren die Streaming-Dienste, die viel verändert haben. Und wo am Anfang viel verteufelt wurde, sag ich, es ist eine Riesenmöglichkeit grundsätzlich mal für Musiker. Ich finde, es ist eine super spannende Zeit. Also ich glaube, wir befinden uns gerade genau an so einer Schwelle in einen wirklichen Umbruch in der Musikindustrie. Also wir sind am Anfang von etwas, was sehr, sehr spannend ist, weil Musiker, und da komme ich halt sehr aus der DIY-Szene, die eben keine großen Labels, keine großen Budgets haben, im Moment sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Also früher musstest du halt selber ein Fanzine gründen und das verschicken. Heutzutage kannst du das alles im Internet sehr viel unkomplizierter machen. Du kannst deine Fans mit all dem, was wir jetzt heute besprochen haben, schon leichter gewissermaßen erreichen. Ob die Musikindustrie vorwärtsgewandt ist, im Großen und Ganzen würde ich wahrscheinlich sagen, leider eher nein. Also wenn du dir jetzt mal sowas Messbares wie die Charts anschaust, wo ich keine Ahnung mehr habe, was da abgeht. Also man kriegt natürlich immer so von der Musikwoche vielleicht die Meldung, dass Capital Bra wieder auf 1 ist oder Roland Kaiser jetzt.
Ja.
Aber letztendlich, wer von uns interessiert sich noch dafür? Es kann sein, dass wir womöglich zu sehr Nische sind oder einfach mit der Art von Musikwelt wenig zu tun haben. Heute habe ich mir gedacht, wieder 1 Live-Krone, Nominierungen. Sorry, Gan. Also klar, basiert es auf Umsatz und auf Verkaufszahlen. Das war wahrscheinlich auch nie anders. Aber um es abzurunden, ich glaube schon, dass die Musikindustrie immer besser wird. Weil auch, obwohl es eine große Masse gibt, letztendlich werden sich trotzdem immer nur die durchsetzen, die besonders lange dabei sind, die besonders gute Arbeit machen, die besonders pfiffige Ideen haben. Und ich glaube schon, dass diese Schwemme von wir haben jetzt einfach mal schnell was gemacht und bringen es online, dass das nicht von allzu langer Dauer ist. Oder zumindest nicht für nachhaltig aufgebaute Karrieren. So.
Und woher holst du dir so den Input oder die Inspiration zur Musikszene, was gerade los ist in der Branche oder darüber hinaus? So? Oder aber auch als Unternehmer, so hast du da sonst irgendwelche Leseempfehlungen, Podcast-Tipps, was auch immer?
Den Redfield-Podcast natürlich.
Selbstverständlich.
Den höre ich sehr gerne. Also was ich immer schon spannend finde, ist zum Beispiel Music Business Worldwide. Kennen wahrscheinlich auch einige. Da kriegt man immer einen ganz guten Einblick, was so wirklich auch im Großen los ist. Also keine Ahnung, Spotify hat den CEO verloren. Was kann sich dadurch ändern? ist jetzt nichts, was mich unmittelbar in meiner täglichen Arbeit betrifft, aber ist zumindest ganz spannend, das so zu wissen. Wo höre ich oder lese ich noch rein? Ich meine, ich versuche immer so ein bisschen zu analysieren, warum bestimmte Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Und das ist eben oft zurückzuführen auf Sachen, die wir heute angesprochen haben. Image, Positionierung, gute Strategien. Vieles einfach auch, weil ich schon viele Fehler gemacht habe oder wir auch als Band viele Fehler gemacht haben, wo man natürlich sagt, okay, die muss man so nicht mehr machen. Die Bruce Springsteen-Biografie würde ich immer empfehlen. Die ist grundsätzlich für Musiker mal sehr interessant, um zu wissen, dass man auch, wenn man erst mit 36 seinen ersten Nummer-1-Hit hat, wenn man das so als Maß nehmen will, dass es durchaus lange dauern kann. das finde ich auch immer gewissermaßen beruhigend.
Krass, ja.
was höre ich mir noch an oder schaue ich mir noch an? Da gibt es so einen Typen aus England, der heißt The Baker Says. Carl Hitchborn heißt er. Der hat die Band The Hanna innerhalb von 2 Jahren durch bestimmte Strategien, zumindest behauptet er das gewissermaßen. Ich bin mir jetzt ja nicht ganz sicher, aber der hat durchaus spannende Ansätze. So.
Der fällt durch extrem aggressive oder halt sehr groß angelegte Facebook-Werbung auf.
Ja, also das war sicher auch damals ein Hebel, warum diese Band es gemacht hat.
Ja.
Aber da siehst du, was natürlich grundsätzlich möglich wäre. Und in Deutschland, also wie gesagt, Musikwoche liest man natürlich immer mal wieder so ein bisschen. Und PR-Marketing technisch.
Kennst du den Low-Budget High-Spirit Newsletter?
Den kenne ich tatsächlich auch, ja.
Das ist zum Beispiel
Grüße nach Leipzig, glaube ich, oder?
Ja, nach Leipzig. Das wäre zum Beispiel meine Empfehlung, da, wenn du
Hast,
so, oder als Ergänzung einfach, ne?
Genau.
Okay, ja. Ach so, eine kleine Side-Note, die würde ich doch nochmal gerne erzählen bzw. abfragen. Du bist seit 2015 ausgebildeter Rhetorik-Coach. Dich kann man als Keynote-Speaker oder auch als Vortragsredner buchen. Zum Beispiel Business, Selbstmotivation, Zielerreichung, Marketing. Vor wem trittst du denn da überhaupt auf?
Tatsächlich vor Unternehmen. Also wirklich mittelständische Unternehmen. Manchmal gibt es selbstständigen Kreise oder so. Da geht es im Wesentlichen auch nur darum, also ich erzähle denen jetzt nicht, wie sie zum Beispiel ihr Business strukturieren müssen. Oder ich gebe ihnen lediglich, ich glaube, das ist auch was wichtig ist, aus der Praxis natürlich Impulse, wie man mit bestimmten Dingen auch umgehen kann. Oder wie wir jetzt zum Beispiel Marketing denken und machen. Oder schließt da natürlich auch oft so den Bogen zur Musikindustrie. Weil ich glaube, die Musikindustrie ähnelt sich einfach vielen anderen Businessbereichen natürlich auch insofern, dass es immer um Menschen geht und dass du immer Menschen erreichen willst. Wir in der Musik reden natürlich von Fans und in anderen Bereichen heißen die Kunden. Und trotzdem, es gibt durchaus noch konservativere Branchen als die Musikindustrie, will ich damit sagen.
Die Optikbranche zum Beispiel.
Die Optikbranche zum Beispiel. Das ist aber nichts, was ich jetzt die ganze Zeit mache, sondern da ergeben sich hier und da mal Gelegenheiten und das ist ganz spannend, weil man damit natürlich auch immer mit interessanten Leuten zusammentrifft. Aber mein Herz, meine Leidenschaft ist wirklich zu 100% die Musik und das ist halt ganz schön, dass sich da ein guter Weg gefunden hat, zum einen selber Musik machen zu können, zum anderen einfach anderen Leuten auch helfen zu können, Bands zu betreuen und trotzdem bin ich ja noch lange nicht irgendwie, also ich hoffe, ich darf noch viel lernen und ich hoffe, ich kann noch viel lernen und bin mir auch ganz sicher. Ich freue mich einfach immer mit Leuten zusammenzuarbeiten oder jetzt auch wie wir zusammengefunden haben. Das ist das Schöne an der Musikindustrie. Ja. Also ob es jetzt ein Reeperbahn-Festival ist, wo ich dieses Jahr leider nicht da sein konnte und jetzt schon für nächstes Jahr dabei bin, den Familienurlaub zu kippen, damit ich da sein kann. War aber halt auch immer so, ich muss ehrlich sagen, ich war auch nie einer, der so groß in diesen Business-Kontext drin war. Ja. Also ich habe jetzt nie diese ganzen Netzwerktreffen und so weiter mitgenommen, sondern das kommt sicher aus meiner Killerpilze-Vergangenheit raus, habe mir erstmal so eine eigene Insel erkämpft und kenne natürlich schon viele Leute und freue mich immer, wenn man die dann bei bestimmten Gelegenheiten wieder trifft.
Ja.
Aber es war erstmal so ein bisschen unterm Radar schwimmen und jetzt ist es schön einfach zu sagen, okay, let's work together und lass coole Sachen machen einfach. Gute Dinge, Produkte, Bands, CDs, Songs rausbringen. So.
Ja, cool. Gibt es denn noch irgendwas, was du in der nahen Zukunft jetzt vorhast, wenn du demnächst massiv mehr Zeit hast? Gibt es noch irgendwelche Pläne, die man von dir demnächst jetzt mal...
Tatsächlich wird das was sein, worüber ich mir an Weihnachten Gedanken machen werde.
Okay.
Wir sind jetzt erstmal bis Ende des Jahres auf Tour, spielen dann unsere bis dato größte eigene Show, was auch schön ist so nach all den Jahren. Und dann denke ich, werde ich einfach mal Wochenenden genießen. Etwas, was ich in den letzten 17 Jahren kaum hatte. Und mir fällt schon was ein, würde ich sagen.
Okay.
Also klar, wir werden natürlich hier mit Superlife Promo neue Bands betreuen und all diese Bereiche weiter pflegen, aber ich werde bestimmt auch irgendwie musikalisch irgendwas machen.
Ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin noch alles Gute auf der Abschiedstour.
Und vorerst Abschiedstour.
Genau, richtig. So. Und weiterhin alles Gute mit der Agentur und den vielen anderen neuen Ideen, die hoffentlich noch kommen.
Vielen Dank für die Zeit und fürs Vorbeischauen.
Mach's gut. Ciao.
Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben. Das war das Gespräch mit Jo Halbig. Wer mehr über die Killerpilze und die Geschichte, diese wahnwitzige Geschichte der Killerpilze hören oder erfahren möchte, dem kann ich eigentlich nur den Musikmanager-Podcast von Valentin Geiseder ans Herz legen. Da spricht der Jo auch nochmal sehr detailliert, wie das damals war, als sie voll durchgestartet sind. Ansonsten, ja, nochmal vielen Dank fürs Dranbleiben. Also es ist gerade unglaublich, was mit diesem Podcast passiert. Wir haben schon über 500 Abonnenten, was mich total geflasht hat, ehrlich gesagt. Also danke, danke, danke. Auch danke an jeden, der eine Bewertung bei iTunes geschrieben hat, denn das bringt uns richtig voran. Der Podcast ist umsonst und wenn du jetzt noch eine Bewertung abgeben möchtest und dich da einreihen, es wäre grandios und wirklich eine gute Hilfe. Ansonsten passiert bei uns auch immer recht viel bei Redfield Records. Wir haben kürzlich eine Single von der Alex Mofa Gang veröffentlicht, zusammen mit Sebastian Matzen. Düsenjäger heißt der Song, zu einem wichtigen Thema. Dazu gibt es dann auch noch eine 7-Inch Vinyl als Benefiz-Aktion zugunsten von Pro Asyl. Schaut euch das mal an. Wir haben auch noch weitere Musik veröffentlicht von anderen Bands. Das seht ihr dann ja selber. Ansonsten, ja, habt noch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao.